Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber zu einem Künstler, der auf raffinierte Weise hinter dem Wort Realität ein Fragezeichen zu machen wusste und das mit Humor und geradezu spielerischer Leichtigkeit. Der Bildhauer Dan Graham ist am Samstag im Alter von 79 Jahren gestorben.
Ich baue optische Spielzeuge, zum Beispiel eine Arbeit, die heißt Make-up Room. Ein kleiner gläserner Raum mit Schiebetüren. Innen sind die gebogenen Wände konkav und außen konvex. Jungs sehen sich innen als Supermänner. Wer sich draußen als übergewichtig sieht, ist drinnen dünn. Die Muster an den Türen sorgen für zusätzliche Verzerrungen. Das macht Spaß, aber man kann das auch als ein Werkzeug sehen, alle verschiedenen Arten von Spiegelungen zu verstehen. Außerdem bin ich wirklich einer, der am Voyeurismus Vergnügen findet.
Dan Graham, fünfmaliger Documenta-Teilnehmer, sicher einer der einflussreichsten konzeptuell arbeitenden Künstler. Der Landschaftsarchitekt Günter Vogt hat mit ihm 2014 zusammengearbeitet auf der Dachterrasse des Metropolitan Museum of Art in New York. Ich habe Günter Vogt vor der Sendung gefragt, wie man sich die Zusammenarbeit mit Dan Graham vorstellen kann.
Uns hat ja verbunden, dass wir beide, also das hat Dan Graham gesagt, wir haben eine Leidenschaft, unser größtes Hobby ist, über Architektur zu reden. Und wir konnten stundenlang über Architektur reden. Und die eigentliche Arbeit war dann unglaublich einfach. Also zum Beispiel auf dem Dach des Metropolitan Art Museums hat er, als er eingeladen wurde, gesagt, ja, er will unbedingt den Garten da oben und sein Pavillon in einem Garten auf diesem Dach ausstellen. Und das war schon. Mehr haben wir nicht miteinander geredet, sondern er hat mir seine Skizzen geschickt, ich ihm meine Skizzen und dann wurde das so gebaut. Es war sehr, sehr direkt und sehr unvermittelt. Und das stimmt natürlich, was er sagt. Diese Bespiegelung, also wir haben in einem Park mit ihm gearbeitet, da war eben konvex, konkav und das fand er unglaublich lustig, dass die Kinder sich als Monster sehen auf der einen Seite, weil sie dann 9 Meter breit sind und auf der anderen Seite so sind sie wie kleine Zwerge und das fand er unglaublich lustig, dass es als Kinderspiel auch funktioniert.
Ja, das sind ja fast so Jahrmarkteindrücke, wo es so Spiegelkabinette gibt, in denen man halt seltsam verzerrt erscheint. Er hatte offensichtlich überhaupt gar keine Berührungsangst zur Populärkultur, beziehungsweise er hat sogar immer gesagt, alles, was ich mache, kommt irgendwie auch daher.
Ja, er ist ja in New Jersey aufgewachsen, außerhalb von New York, in so einem schrecklichen Einfamilienhaussiedlung mit den üblichen Hecken und den Garagen und hat ja in den 60er Jahren eine sehr schöne Fotoserie darüber gemacht. Und er fand das unglaublich interessant, das meinte weder er noch ich abschätzig, so die niedere Gartenkultur, dann aber auch Barock, Renaissance, die hohe Gartenkultur. Und die zusammenzubringen und zu diskutieren in seiner Arbeit, das war ihm ganz wichtig. Und finde ich auch spannend, was der über Gartenkunst gewusst hat. Unglaublich. Auch diese Idee, der Garten als Museum, das Museum als Garten ist. Und also Populärkultur, also bis hin Rock is my religion, das war ihm, glaube ich, ganz wichtig. Also dass er auch fest in dieser amerikanischen Populärkultur verankert ist. Neben seiner Kunst, die ja dann ein ganz anderes Publikum auch anspricht. Also nicht nur das auf lustig zu machen. Und das war immer interessant, auch mit ihm zu diskutieren, ist einer dieser Pavillon jetzt innen oder ist er im Museum? Oder auch die Rolle des Museums war für ihn schon in den 60er Jahren sehr wichtig.
Er war ja unkonventionell, nicht nur, weil er die Popkultur so sehr geschätzt hat, sondern weil er überhaupt gar keine akademische Ausbildung hatte. Er hat eigentlich dafür plädiert, so habe ich ihn jedenfalls gehört, sich selbst weiterzubilden. Er hat ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen der populären Kunst, der Unterhaltungskunst und der hehren Kunst, die dann im Museum stand. Und da waren seine Arbeiten ja nun auch zu sehen. Was bedeutete das für ihn, in einem Museum auszustellen?
Ich glaube schon, also wenn man in seiner Biografie schaut, dass ihn das sehr, sehr interessiert hat. Die Vermittlung zuallererst. Er hat ja anfangs der 60er Jahre, hat er ja eine kommerzielle Kunstgalerie und da haben alle die Künstler, die heute weltberühmt sind, also zum Beispiel Dan Flavin oder so ausgestellt, dann ist er ja pleite gegangen und die nächste Ausstellung, die er dann nicht mehr realisiert hat, war über Robert Smithson und dann hat er mir gesagt, eigentlich wollte er dann schreiben und irgendwann hat er angefangen, so über das Schreiben Kunst zu machen. Und ich glaube, das Schreiben hat ihn bis am Schluss mindestens so stark interessiert wie die eigentliche Kunstarbeit. Und das fand ich immer spannend bei ihm, diesen Bezug auf Literatur, und hatte natürlich auch eine riesige Bibliothek, und aber eben selber zu schreiben.
Er wurde von manchen Museumsleuten als verstörend beschrieben, konnte lange Zeit auch nichts mit dem Museum anfangen, so wie das Museum mit ihm nichts anfangen konnte. Er kam erst sehr spät ins Museum, zu musealen Ehren sozusagen. Mhm. Aber diese unkonventionelle Denkweise, die offensichtlich ja auch seine Qualität ausmacht, wird die uns fehlen in Zukunft?
Ja, schon, wenn man frühe Arbeiten anschaut, diese Performances, die er gemacht hat, die waren schon ziemlich experimentell und wirklich. Also das ist nicht so einfach so zu begreifen. Und auch er als Mensch hat natürlich eine Offenheit, die ich sonst nirgends je entdeckt habe, da Dinge so direkt angesprochen. Da kenne ich also fast niemanden, der das so offen und direkt macht und wirklich hemmungslos im Umgang auch mit anderen Menschen, also nicht beleidigend, überhaupt nicht, aber so, man kann es wirklich nicht anders sagen, verstörend. Und dann natürlich die Rockmusik. Rock is my religion. Das war ihm unglaublich wichtig, eben dieser Austausch auch mit anderen Disziplinen. Und das war natürlich für viele verstörend.
Was konnten Sie von ihm lernen in der Zusammenarbeit?
Ja, diese Offenheit, glaube ich schon. Und er konnte sich herrlich über viele Dinge amüsieren, also auch über sich selber. Aber es war schon, an den Nebentischen wurde dann schon jeweils so ein bisschen komisch geschaut, ne? Weil was ist das für ein Kauz? Ne? Und er war vielleicht ein großes Kind.
Der Landschaftsarchitekt Günter Vogt über Dan Graham.